Guten Morgen, Herr Butzko.
Ja, hallo Hans, herzlich.
Ich melde mich hier aus Stockholm.
Was machst du denn in Stockholm?
Ich gucke mir Stockholm an. Pippi Langstrumpf Museum, die war das Vasa, die Vasa. Wusstest du, dass die Vasa ein Schiff war?
Ein Schiff? Ich dachte, per Knäckebrot, siehst du mal, ne?
Ja, ist aber auch, Knäcke, der Unterschied zwischen beiden ist, Knäckebrot schwimmt oben, das Schiff ist nach 100 Metern untergegangen.
Was man nicht alles lernt, wenn man in Stockholm ist.
Die Zeugen Lebuders, ihren Podcast. Mit HG Butzko und Hans Gerzlich. Immer Dienstag nach dem Spieltag.
So, aber in Stockholm kann man Fußball gucken und das haben wir getan. Hast du auch geguckt?
Ich habe auch geguckt.
Und wie fandst du es so?
Herr Fassbender, Ihr Kommentar zum Spiel. Hallo, Damen allerseits. Ja, wie fand ich's? Wie soll ich sagen? Also zunächst mal, wir spielen nach wie vor mit einem Sechser recht wackelig, haben aber zum Glück hinten einen Torwart drin, der, finde ich, jetzt mit Marius Müller so Stammplatz. Also da kommt der Fährmann jetzt erstmal nicht dran vorbei. Und natürlich ist der Baumgartl in der Abwehrkette als alter Kumpel vom Kaminski stabiler. Das ist schon mal der Fall. Ich sehe trotzdem...
Ja, bitte. Der Baumgartl, man hat da schon gesehen, sicherer Typ, der wird noch besser. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wir wären in der ersten Liga geblieben, hätten Moritz Jens per Kaufoption gekauft und den Baumgartl dazu. Ja, da wäre jedes Spiel zu null ausgegangen mit der Innenverteidigung.
Man muss sich vorstellen, wir hätten Marius Müller statt Schwollo gekauft, dann wären wir niemals in die zweite Liga abgestiegen.
Der ist auch richtig. Ich glaube, mit Baumgartl und Jens und Müller im Tor, ich glaube, da hätten wir das aufgesammelt, wozu die Dortmunder zu doof waren letzte Saison.
Ich glaube auch. Ich glaube, also Champions-League-Teilnahme hätte nichts im Weg gestanden. Natürlich.
Ja, aber jetzt haben wir uns halt gegen Kaiserslautern wiedergefunden. Und ja, aber ich muss auch sagen, wenn man die waren zwei Mann weniger, aber wenn man die jetzt 8-0 aus dem Stadion weggeballert hätte, dann hätten sie sofort alle wieder gesagt, ja, Moment mal, Schalke ist ja klar, 8-0, super, die sind ab sofort Top-Favorit auf den Aufstieg.
Moment, die sind Top-Favorit auf den Aufstieg.
Ach so, ja dann... Ja, wieso sind die da nicht gelaufen, die faulen Säcke, und haben die 8-0 aus dem Stadion geschossen? Kackspiel da.
Na, ich sag mal so, in der Woche zuvor hat der HSV ja uns gezeigt, wie man mit einem Mann mehr so eine Abwehr einfach an den Rand des Wahnsinns treibt. Das Problem war, wir waren zwei Mann mehr. Damit kommst du nicht mehr klar. Der hat doch, wie war der Spruch von Marius Müller? Wie war das mit der Parkgarage? Ist doch ein schönes Bild, oder? Wie ging der noch? Ja. Hast du den noch drauf?
Wenn man ins Parkhaus reinfährt und da ist ein Parkplatz, dann nimmt man den, da weiß man, was man zu tun hat, also war nur so sinngemäß, aber wenn man in ein Parkhaus reinfährt und alle Parkplätze sind frei, da weiß man gar nicht, wen man nehmen soll, kann sie nicht entscheiden und dann kommt man zu nichts.
Das ist der
Schönes
Spruch
Bild.
Des
der Mann
Jahres.
Ist nicht nur ein guter Torwart, der ist auch ein Philosoph.
Das ist der Spruch des Jahres. Darf in keinem Jahresrückblick mehr fehlen.
Jetzt schon.
Was mir noch aufgefallen ist, ich glaube, Herr Ovejan und Herr Terodde sind einfach Zweitligaspieler. Das ist der Wahnsinn, wie der Ovejan plötzlich wieder an die Qualität anknüpft, die er ein Jahr lang in der zweiten Liga hatte und die er ein Jahr lang in der ersten Liga nicht hatte.
Vor allen Dingen sieht man, wie Herr Ovejan beim Freistoß richtig guckt. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Und da kommt der Ball hin und der Terodde haut ihn rein. Und genauso übrigens beim Karaman, dem hat er ja auch so einen auf. Da siehst du auch, wie der den Ball hinlegt, dann guckt der, ja, wo ist denn einer frei? Ja, wo ist er denn? Ja, bumm. Ja. Nur der Karaman hat halt sich dann selber angeköpft, lieber statt aufs Tor.
Ja. Was mir noch aufgefallen ist, war dann der Auftritt von Herrn Polter, als er dann eingewechselt wurde. Da gab es, mir fehlen die Worte. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll.
Was hat er
also
gemacht?
Was hat er gemacht? Der Polter scheint so für mich der Typ Rubesch zu sein. Steh im 16er, lass mich anschießen, Abpraller Tor. Der bewegt sich ja, wie soll ich sagen? Also, dass unser Spiel aussieht wie Sodom und Gomorra, scheint ihn dazu zu verleiten, zur Salzsäule zu erstarren. Da gab es zum Beispiel eine Situation, da steht der Mann ungefähr auf Höhe der Mittellinie Und ein paar Meter vor dem entfernt kriegt ein Lauterer den Ball. Und wo ich dachte, Terodde wird jetzt die vier Schritte machen, um den zumindest ein bisschen unter Druck zu setzen, bleibt der Polter stehen. Macht nicht mal Anstalten, sich irgendwie in die Bewegung zu begeben, mich mal eventuell diesem Spieler mal nix, gar nix. Und da dachte ich mir schon, ja, Heidewitzka, also das ist, wie hätte Mehmet Scholl ich hatte Angst, man muss ihn wenden.
Ja, aber scheinbar war ja die Ansage, bringt Ruhe ins Spiel. Und das hat der Polter einfach sehr, sehr wörtlich genommen.
Das wird's gewesen sein.
Ich habe den gar nicht gesehen, mir war der gar nicht aufgefallen.
Siehst du wohl, stand da nicht mal im Weg rum. Der stand nur irgendwo. Der hat sich ein- oder zweimal im gegnerischen 16er anschießen lassen. Und dann war es wohl nicht ungefährlich. Aber ich komme mit der Mentalität von Herrn Polter noch nicht so richtig klar. Das Lustige ist, im Trainingslager hat der Mann ja regelmäßig Videos gemacht und produziert. Und das war gut gelaunt. Und er hat ja auch mit Thomas Reis schon zusammengearbeitet. Also das müsste auch klappen. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Also ich bin ja kein Fan davon, dass der Schalker Spieler gemeinhin die Blutgrätsche auspacken muss. Aber zumindest Einsatz, Wille, Leidenschaft am Spiel teilen. Ich meine, was der Polter macht, kann er ja gerne machen, aber doch nicht auf Schalke.
Oder ein Tor schießen, das wäre natürlich dann auch. Also wenn das ist mit Manni Kaltz und Horst Rubesch,
ja,
ne?
Ja.
Wie Horst Rubesch damals sagte, Manni Flanke, ich Kopf, Tor.
Genau.
Wenn er das so machen würde, dann schwamm drüber. Dann kann er gerne am Elfmeterpunkt da vorne stehen bleiben und auf den Ball warten. Wenn er das jedes ein, zwei Mal im Spiel macht, dann ist das okay. Aber das hat ja jetzt auch nicht im engeren Sinne jetzt nicht geklappt bei ihm, ne?
Nee, und das Aberwitzige ist, so kommt er natürlich nicht an Terodde vorbei in die Startaufstellung.
Apropos Startaufstellung, vielleicht ein Mann für die Startaufstellung nach dem Gornik-Sapsche-Spiel, was ich gesehen habe. Da hatte ich ihn schon im ersten Saisonspiel erwartet, war nicht okay, aber als Einwechselspieler, ich vermisse immer noch diesen Kuzuki. Wo ist denn der Kuzuki? Warum kommt denn der Kuzuki nicht?
Der Kuzuki ist eine Bank und da sitzt er. Warum?
Der ist auf der Bank.
Ja, genau. Also Kuzuki hat ja in den Testspielen gezeigt, dass er mal ins 1:1 geht und gern auch mal dann so Dribblings gewinnt. Und gerade in Überzahl, wenn man hinter sich immer noch Überzahl hat, könnte man so jemanden ja tatsächlich, aber ja gut, für Polter, statt Polter Kuzuki, das wäre mal eine Einwechslung vielleicht gewesen. Ich weiß es nicht. Ne, so. Wobei andererseits die Konterabsicherung selbst in Überzahl war ja nicht so, dass die Lauterer keine Chance mehr hatten. Da hätte auch noch gern ein Anschlusstreffer fallen können. Das hätte auch tatsächlich auch noch 2:2 ausgehen können.
Sehr gut. Ja. Zum Glück hat ja Herr Karaman, der Hochgelobte, ein Tor, eine Torbeteiligung. Das liest sich ja auch gar nicht mal so schlecht. Wenn man aber
Zwei Torbeteiligungen. Karaman war an allen drei Treffern beteiligt.
Wieso? Hat er den Freistoß zum 1:0 rausgeholt?
Jawohl, so schaut's aus. So guckst du vor Stockholm Fernsehen, doch.
Aber er hat doch zwei Riesendinger versemmelt.
Das auch,
also, ja. Also dieses Ding, wo da dreht er sich einmal wunderbar im 16-Meter-Raum, steht dann völlig frei vor die Kiste. Und ich sag mal so, du hättest den gemacht und ich hätte den gemacht. Ich glaube, meine Oma hätte den gemacht. Und dann macht er so einen cooler Ball da in die Ecke.
Die weltberühmte Oma. Unser aller Oma. Jede Oma von jedem Einzelnen von uns hätte den gemacht. Wir kennen ja alle die Oma, die den gemacht hätte.
Auf einem Bein.
rückwärts mit dem Hintern. Blind. Mit geschlossenen Augen.
So.
Apropos Feuerwerk.
Ja.
Was ich gern noch besprechen wollen würde, ist, was auf den Rängen, auf den berühmten Rängen im Stadion los war. Hast du mitbekommen, dass man den Schalke-Ultras eine Choreografie, die sie bereits übrigens vorbereitet und ausgearbeitet hatten und investiert hatten, untersagte, weil da wegen Bauarbeiten irgend so ein Fenster die Sicht behinderte. Irgend so ein Fenster war nicht sichtfrei. Und das, obwohl dieses Fenster schon seit längerem nicht sichtfrei ist und etliche Choreografien trotzdem stattfinden durften. Also da scheint mal wieder in irgendeiner Behörde irgendein Sesselpupser auf seinem Sessel zu sitzen und in den Sessel zu pupsen.
Wie das Sesselpupser halt so machen. Ne? Ich meine, das ist ja deren ureigenste Profession.
Auf der anderen Seite, die Lauterer-Fans, die haben dann ihrem Gästeblock aber wirklich Feuerwerk abgebrannt. Und da muss ich ehrlich sagen, ich bin ja, was Pyrotechnik und Bengalos im Stadion betrifft, so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, wenn man das mit Verantwortung handhabt, wenn man da wirklich seriös mit umgeht, sieht es doch schön aus. Soweit. Ja. Tatsächlich ist aber auch, der Geruch von so Dinger ist, also mir geht's auf den Sack. Ich rieche das nicht gern. Also ich fühle mich da nicht wirklich in meiner Atmung befreit. Aber auch kein Problem.
Eigentlich, ich rieche das gern.
Ja, natürlich. Du bist ja auch Süchtel. Nur, jetzt mal unter
ja, ich
uns.
Ich atme tief ein. Ja.
Wie früher Opa unter der siebte Sohle.
So, Reval ohne.
Nur, wenn das Dach zu ist, dann haben wir ja eine Halle. Und auf die Idee zu kommen, ne, Pyrorauch und Silvesterraketenqualm zu erzeugen in einem geschlossenen Raum, da muss ich mich schon fragen, ob da die Lauterer sich tatsächlich auf demselben Planeten befinden wie ich.
Ja, aber was sollen die machen? Können die sagen, ja, die hatten ja jetzt ihr Tischfeuerwerk nicht dabei, mit dem sie dann... Das darf ich auch zu Hause im Wohnzimmer machen. Ja, aber die waren wahrscheinlich auch schlauer. Die hatten nicht vorher einen Antrag eingereicht bei diesem Amt, von dem du vorhin sprachst.
Ja, ja. Aber trotzdem muss man doch vielleicht mal sagen, Leute, Jungs, das ist hier geschlossen. Wir packen das Zeug wieder ein und machen beim nächsten Heimspiel am Betzeberg. Also das ich hätte da jetzt nichts gegen gesagt, wenn das Dach offen gewesen wäre. Aber bei geschlossenem Dach in der Halle so viel Pyroqualm zu erzeugen, da bin ich noch nicht so wirklich hinter, ob das so schlau war.
Ja, die sind ja da auf dem Berg, auf diesem Betzenberg. Da ist ja auch die Luft dünner. Und da ist dann nicht so viel Sauerstoff für diese Bengalos. Die brauchen ja Luft. Also Feuer braucht ja Luft und so. Und deshalb haben die ein bisschen mehr mitgenommen. Und dann sind die plötzlich hier unten bei uns auf Meeresspiegelhöhe. Und dann hat das plötzlich viel mehr gezündet. Wahrscheinlich haben die sich selber erschrocken.
Huch, scheiße, jetzt brennt's schon. Na gut.
Apropos Halle.
Ja?
Wir hatten 50 Jahre Parkstadion letzte Woche. Im Parkstadion hätte man so ein Bengalos zündeln können. Ja, da wäre der Rauch nach oben abgezogen, kein Problem. Dummerweise auf dem gleichen Wege, auf dem es ins Parkstadion noch mal reingeregnet hat, wie Sau.
Dann wäre es von oben erloschen, hätten wir auch kein Problem gehabt. Aber wie viele Plätze hat denn das? Ich meine, Parkstadion ist ja jetzt Trainingsgelände. Da ist ja die ganzen Zuschauer, wie viel Zuschauer passen da jetzt rein? Ich glaube, ja, im Moment passen da nur noch 6.000 Lauterer rein. Da können sie, das hätten wir machen müssen. Wir hätten einfach die Lauterer-Fans ins Parkstadion setzen müssen und dann hätten wir die Arena komplett in königsblauer Hand gehabt und die Lauterer hätten im Parkstadion ihre Bengalos abfeuern können. Hätten ein bisschen da rumzündeln dürfen.
So, hätten die dann Ruhe zündeln können, aber ich glaube 6.000, ich glaube da gerne nur irgendwie 1.500. Ich war mal da tatsächlich bei einem U23-Spiel noch, also in der letzten Saison und ich finde das schön.
Natürlich. Und ein Leuchtturm, ein Flutlichtmast steht da noch rum, als Mahnmal des Schreckens, das an vergangene Zeiten erinnert.
So, hier habe ich mein erstes Bier getrunken, meine erste Zigarette geraucht.
Hier habe ich mir früher den Arsch abgefroren und den Nacken nass regnen lassen. Ach, es war nicht alles schlecht früher.
Immer, übrigens, nochmal zum Spiel zurück. Weißt du, wer mir sehr gut gefallen hat?
Sarret.
Ich meine, man muss beim Spiel ja eins mal sagen, also wenn jetzt alle gesagt haben, ja, wieso haben sie die nicht also an die Wand gespielt und mit einem, man muss dazu auch sagen, der Seguin hat kein Vorbereitungsspiel gemacht, ist quasi neu in der Mannschaft, der Baumgartel war neu in der Mannschaft und Lino Tempelmann war, also die spielen mit, die kennen sich noch nicht, das funktioniert alles noch nicht, das kann man gut machen, wenn alle eingespielt sind. Ich gehe davon aus, wenn dieses Spiel am 10. Spieltag so stattgefunden hätte, ja, dann wäre das 6-0 ausgegangen. Einer hat mir besonders gut gefallen und das ist Lino Tempelmann. Der hat, ich habe ja die ganze Zeit immer gedacht, da geht Christian Paulsen über den Platz. Unser Christian Paulsen, die fleischgewordene Blutgrätsche. Ja, paar gute Balleroberungen gehabt, aufgestanden, Querpass und dann sofort erstmal das Haarbändchen gerichtet. Das ist Christian Paulsen, ich sage es dir, die Reinkarnation.
Ja, nur, dass der Tempelmann geht nicht über den Platz, der flog über den Platz. Der hat ja quasi Warpsgeschwindigkeit. Der hat ja das Beamen auf, das Beamen der Raumschiff Enterprise hat er ja auf dem, der war eben noch hinten links am Grätschen und hast du nicht gesehen, einen Wimpernschlag später stand der vorne rechts immer, der war ja überall. Der ist ja in einem Tempo über diesen Platz geflogen, das war schon tatsächlich ganz großes Flugkino. Das war eine Flugshow.
und dieses Tempo hätte manchen anderen auch ganz gut getan. Dann wäre das auch anders ausgegangen. Also man hat dann ein bisschen gesehen, die Lauterer hatten den Kopf immer zwischen den Schultern und die Schalker standen so ein bisschen aufrecht, weil die wahrscheinlich gesagt haben, ah ja, komm, diese zweimal mehr, da fällt schon irgendwann die Bude. Irgendwann ist ja noch gefallen. Übrigens, Brian Lassme, immer, wenn ich den gesehen habe, hat der immer einen schlechten ersten Kontakt gehabt. diesmal beim 3-0 vor dem 3-0 eigentlich, also wenn der das so gewollt hat, wie der das gemacht hat, da muss ich sagen, Weltklasse. Es sah aber für mich so ein bisschen so aus, als wenn der dem fast doch wieder wegspringt und dann kriegt er ihn noch. Und dann hat man gesehen, wozu der in der Lage ist, wenn der erste Kontakt mal gelingt.
Sag mal so, egal, wenn der erste Kontakt schlechter ist, Hauptsache der zweite ist dann guter.
Wenn es noch zu einem zweiten kommt.
Ja, das war der Witz, das schneidest du jetzt bitte raus, du Humorloser.
Ach so, verstehe.
Freund.
Okay.
So, kommendes Freitag. DFB-Pokal in Braunschweig. Was sagst du?
Braunschweig hat die ersten beiden Spiele in der Liga verloren gegen Magdeburg am Wochenende. Das erste Spiel weiß ich nicht mehr. Also ich würde mal sagen, die gönnen nichts. Und wir sind ja schon wieder ein Spiel weiter. Und ich hoffe, der Kusuki kriegt jetzt mal eine Chance. Und ich würde sagen, das wird ein ganz, 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 ganz klares 5-1.
Naja, wir wissen ja, wir sind ja nicht nur der Podcast, der nicht Glück aufsagt. Wir sind auch der Podcast, der nicht der Pokal hat seine eigenen Gesetze sagt.
Nein, auf keinen Fall.
Aber man kann ja festhalten, im Pokal gibt es immer Überraschungen. Im Pokal gewinnt auch mal der Außenseiter. Und deswegen glaube ich, das Spiel geht 1-0 für Schalke aus.
1-0 und noch nach Verlängerung oder was?
Ja, nee, das geht schon irgendwie so 78. Minute. Abpraller, Polter.
Die Zeugen Lebuders, ihren Podcast. Mit HG Butzko und Hans Gerzlich. Immer Dienstag nach dem Spieltag.